Psalm 68. Der Psalm 68, wir wissen nicht genau, was der historische Hintergrund ist, aber viele glauben, dass dieser Psalm geschrieben wurde, als David die Bundeslade vom Hause Obed-Edoms nach Jerusalem überführt hat. Ihr könnt es nachlesen in 2. Samuel 6, glaube ich. Die Bundeslade ging ja verloren an die Philister. Die Israeliten haben die mitgenommen in den Kampf. Sie haben eine Niederlage erlebt. Die Philister hatten die Bundeslade eine Zeit lang bei sich, hatten die Bundeslade, die Gottes Gegenwart, Gottes Bund mit seinem Volk repräsentiert hat, in den Tempel ihres Gottes Dagon. Das war so ein halb Mensch, halb Fisch Gott. Haben die Bundeslade in den Tempel reingestellt und jeden Morgen, wenn diese Götzenpriester von Dagon in den Tempel gegangen sind, ist ihr Götze flach vor dem Herrn gelegen, vor der Bundeslade. Und Plagen sind über die Philister gekommen und dann haben sie beschlossen, naja, das ist nicht so gut für uns, wir schicken die Bundeslade wieder nach Hause. Und sie haben einen Test gemacht und haben die Bundeslade auf einen Wagen gestellt und dann zwei säugende Kühe vorne an den Wagen gespannt. Und sie haben gesagt, okay, wenn die Kühe Richtung Israel laufen, dann ist diese Plage vom Herrn. Und wenn sie zurücklaufen in den Stall oder zu uns zum Melken, ja, wenn du trächtige Kühe hast oder Kühe, die Milch haben, die wollen gemolken werden oder von den Kälbern, dass die Kälber gefüttert werden. Auf jeden Fall, die wollen die Milch loswerden. Also der natürliche Instinkt dieser Kühe wäre gewesen, zurückzulaufen ins Land der Philister, zurück zu ihren Bauern. Also sie haben gesagt, okay, wenn die Kühe trotzdem hier nach Israel laufen, dann wissen wir, die Plage war vom Herrn und die Kühe sind nach Israel gelaufen. Und sie haben die Bundeslade dann in dem Haus von einem Typen namens Obed-Edom eingelagert und dessen Haus wurde gesegnet. Und David hat sich gedacht, okay, ich wohne in einem Palast in Jerusalem, die Bundeslade ist da irgendwo im Dorf, wir wollen den Herrn sozusagen, die Gegenwart des Herrn ins Zentrum holen, ins Zentrum unserer Nation, nach Jerusalem. Und was sie getan haben, sie haben die Bundeslade auf einen Wagen geladen und wollten die überführen nach Jerusalem. Und da ist ein Unfall passiert. Der Wagen ist so ins Trudeln geraten und wäre fast umgestürzt. Und ein Mann namens Usa, der daneben herging, der wollte die Lade aufhalten. Und ihr wisst, an die Bundeslade durfte niemand ran, außer der Hohepriester, und als der Usa die Lade angelangt hat, ist er gestorben. Und ich glaube, der ist im Himmel heute, war ein Gläubiger. Aber was Gott da gelehrt hat, ist, dass wir nicht einfach irgendwie zu Gott kommen können, so wie wir wollen. Nee, Gott hat es vorgeschrieben und für uns heute, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn wir wissen wollen, wie wir Gott richtig anbeten sollen oder können oder wie wir zu ihm kommen können, wie wir richtig mit ihm in Gemeinschaft leben können, dann müssen wir auf das hören, was er uns sagt. Und wie sollte die Bundeslade transportiert werden? Weiß das jemand von euch? Genau, die Priester sollten sie tragen. Die hatte extra so zwei Ösen auf jeder Seite, wo eine Stange durchgefädelt werden konnte und die Priester sollten sie tragen. Das war alles klar niedergeschrieben im 3. Buch Mose. Jeder König musste zu Beginn seines Regierungsantritts das Gesetz einmal abschreiben, also David hätte es eigentlich besser wissen müssen. Aber die haben diese Lade einfach aufgeladen auf einen Wagen, so wie die Heiden das getan haben, wie die Welt das getan hat, die Philister. Und das war der falsche Weg. Und Gott hat ihnen gesagt, ihr müsst so kommen, wie ich es vorschreibe. Und wie gesagt, Jesus ist der Weg. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch ihn. Es gibt nur einen Weg. Wir Menschen, wir können uns nicht einfach unsere eigene Religion schnitzen und denken, dass Gott dann happy damit ist oder das annimmt. dass wir irgendwie zu Gott kommen können. Nee, es muss nach Gottes Wort sein. Den Weg, den er bereitet hat. Und es gibt auch nur einen, der für unsere Schuld gestorben ist, die uns von Gott trennt. Und das ist Jesus. Deswegen ein Weg. Auf jeden Fall eine Zeit später hat es David nochmal versucht und diesmal hat er es richtig getan, hat offensichtlich nachgelesen. Und die Leviten und die Priester haben die Bundeslade nach Jerusalem getragen und das war eine tolle Prozession, wo sie geopfert haben und gejubelt haben, getanzt haben. David hatte seine königliche Kleidung ausgezogen und einfach so ein weißes Leinenkleid an, so ein Priesterkleid, und er hat getanzt vor dem Herrn. Und als er dann nach Jerusalem getanzt ist, hat seine Frau, die Tochter Sauls, die Michael, aus dem Fenster rausgeguckt und hat David verachtet, weil er vor dem Herrn getanzt hat. Aber David war das egal. Er hat gesagt, es ist für den Herrn. Ich will noch niedriger werden, um den Herrn zu ehren. Wahrscheinlich wurde dieser Psalm geschrieben für diese Prozession oder dann nachher für das große Fest, für die Zeremonie der Einweihung dieses Bundeszeltes in Jerusalem. Das ist ein Psalmlied, das die Macht Gottes besingt. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, ein allmächtiger Gott, ein Gott, der alles tun kann, der mit einem Wort alles, was existiert, in Existenz gesprochen hat, der mit einem Fingerzeig Dämonen ausgetrieben hat. Alles ist ihm untertan. Und wir lesen hier im Vers 2, Gott wird sich erheben und es werden sich zerstreuen seine Feinde und die ihn hassen werden fliehen vor seinem Angesicht. Wie Rauch auseinandergetrieben wird, so der Wind in Rauch reinfährt, hoffentlich macht er das gerade, löst die Aschewolke auf, dass wir fliegen können am Donnerstag. Aber wie Rauch auseinandergetrieben wird, so treibst du sie auseinander. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen umkommen vor dem Angesicht Gottes. Also sehr eindrucksvolle Bilder hier. Wachs, das heiß wird und einfach zerschmilzt, vergeht. So werden die Gottlosen sein in Gottes Gegenwart vor Gott. Wenn Gott sich erhebt, werden sich zerstreuen seine Feinde. Erinnert mich an diese Cartoons, wenn der große Hund schläft und dann die Küken oder Mäuse oder Katzen, was immer, dann sich lustig machen und ihm rumstehen. Aber dann, wenn der Hund aufwacht und sich regt, dann fliehen alle in die verschiedenen Richtungen, laufen alle weg. Weil der ist mächtiger, der ist stärker. Und so ist es mit unserem Gott. Dieses Bild hier, wenn Gott aufsteht, dann fliehen alle Feinde. Und das beruhigt mich. Ihr wisst, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Unsere Feinde sind nicht Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten, heißt es im Epheserbrief, Kapitel 6. Aber der Teufel und seine Freunde sind kein Gegenüber für Gott. Wie manche New Age-Religionen das sehen, so das Yin und Yang, Gott ist das Gute und gleichwertig ist das Böse. Nee, Gott ist der allmächtige Schöpfer. Und der Teufel ist irgendwo, weiß nicht, da unten. Gott ist viel mächtiger. Der Teufel ist ein Geschöpf. Er kann in unserem Leben vor allem nur das tun, was Gott zulässt. Und Gott ist allmächtig. Und ich mag dieses Bild, wenn Gott aufsteht, dann müssen alle fliehen. Wir sehen im Neuen Testament die Dämonen, die geistlichen Mächte, die Okkulten, die sind vor Jesus geflohen. Die haben gesagt, warum quälst du uns vor unserer Zeit? Unser Gott ist ein mächtiger Gott und wenn er für uns ist, dann wer kann gegen uns sein? Wirklich, in dem Psalm, wir haben hier einen Kontrast. Wir haben einen mächtigen Gott und dann gibt es da Menschen, die seine Freunde sind, die auf seiner Seite sind und Menschen, die seine Feinde sind. Und das zieht sich durch den ganzen Psalm durch. Was willst du lieber sein, ein Freund Gottes oder ein Feind dieses allmächtigen Gottes? Feinde werden fliehen vor seinem Angesicht. Und wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen umkommen, die, die ohne Gott leben wollten. Und das ist immer so, wer ohne Gott lebt, gottlos lebt, der lebt dann auch gottlos. Das ist eine Konsequenz davon. Aber sie werden umkommen vor Gottes Angesicht. Philipperbrief heißt es, eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Es wird in der Ewigkeit mal keine Atheisten geben. Alle werden bekennen, dass er der Herr ist, der allmächtige Herrscher über dieses Universum. Und die, die mit ihm sind, die, die Jesus angenommen haben, werden mit ihm in seine Herrlichkeit eingehen und alle anderen werden fliehen vor seinem Angesicht, werden umkommen vor seinem Angesicht, werden in die Hölle kommen, werden gerichtet werden. Der Gott ist ein verzehrendes Feuer. Paulus hat gesagt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn du nicht in der rechten Beziehung bist mit ihm. Es ist kein Spiel, es geht hier um Leben und Tod. Also hier hatten wir ein Bild von den Feinden Gottes, von den Leuten, die den Gott der Bibel ablehnen. Kontrast dazu, Vers 4, haben wir die, die auf Gottes Seite sind. Aber freuen werden sich die Gerechten. Sie werden frohlocken vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Seht ihr, die Macht Gottes ist nichts Furchteinflößendes für uns in dem Sinn. Es ist nichts, was uns Angst machen sollte als Gläubige an Jesus, sondern es ist eine wunderbare Sache, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der uns so sehr liebt, dass er Jesus gesandt hat, dass er durch Jesus uns mit sich versöhnt hat. Versöhnt zu sein mit dem allmächtigen Gott ist eine wunderbare Sache. Sein Kind zu sein. Ich meine, wenn du mit irgendeinem Muskelprotz, so einem Arnold Schwarzenegger, so einem Terminator-Typ hier durch die Fußgängerzone gehst, dann musst du keine Angst haben, oder? Vor irgendwelchen Leuten, die dich vielleicht anpöbeln wollen oder so. Wie viel mehr, wenn der allmächtige Gott mit dir ist. Das ist was, was uns Sicherheit gibt. Das ist furchteinflößend für die Feinde Gottes, aber wenn wir seine Kinder sind, wenn er unser Papa ist, der uns lieb hat, dann ist das was, was uns unheimliche Sicherheit geben kann. Als Christen brauchen wir keine Angst haben. Nicht vor dem Dunkeln, vor der Finsternis, nicht vor irgendwelchen Menschen, nicht vor irgendwelchen geistlichen Mächten. Wir sind total sicher und total geborgen und bewahrt in unserem allmächtigen Gott. Und so können wir uns freuen an dieser Macht Gottes und frohlocken vor seinem Angesicht und jubeln in Freude. Singt Gott, spielt seinem Namen, macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsten. Ja, Kurzversion für Jahwe, ist sein Name und frohlockt vor ihm. Jahwe ist der Name, der Bundesname Gottes. Wenn wir in diesem Bund sind mit Gott, für uns der neue Bund, den Jesus eingesetzt hat beim Abendmahl, der neue Bund in seinem Blut, weil er für uns gestorben ist, sein Leben für uns gegeben hat, das symbolisiert das Blut in dem Bild vom alttestamentlichen Opfer, der Unschuldige, der sein Leben für den Schuldigen gegeben hat, weil wir diesen Bund haben mit Gott, weil wir uns eins gemacht haben mit Jesus, in Jesus eingetreten sind in diesen Bund, können wir frohlocken in ihm. Weil alles in Ordnung ist zwischen uns und Gott, weil wir Frieden mit ihm haben. Er ist mit uns, wenn wir mit ihm sind. Josua hat es gelernt, als er vor den Mauern Jerichos war und da war der Engel des Herrn, wahrscheinlich ein alttestamentliches Bild für Jesus Christus. Und Josua hat sein Schwert gezogen, hat gesagt, bist du mit uns oder bist du gegen uns? Und der Engel des Herrn hat gesagt, nein, falsche Frage. Frage ist nicht, ob Gott mit uns ist oder gegen uns, die Frage ist, sind wir mit ihm? Wenn wir mit ihm sind, dann ist er mit uns. Wenn wir gegen ihn sind, dann ist er gegen uns. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Also Jahwe ist sein Name, der Bundesgott. Und was für ein wunderbarer Gott er ist. Der Name steht für seinen Charakter. Er ist liebevoll, er ist gnädig und barmherzig und langsam zum Zorn und überreich an Gnade. Er ist ein wunderbarer Gott. Und wenn wir in seiner Gnade stehen, dann können wir frohlocken. Dann können wir uns freuen an ihm. Eine Aufforderung zum Lobpreis hier. Lobpreis verändert die Dinge in unserem Leben, verändert unsere Perspektive. Wenn ich lang genug auf mich selbst schaue oder auf die Umstände in dieser Welt, dann ist es leicht, deprimiert zu werden. Aber wenn ich von mir selbst wegschaue und auf ihn schaue und was er für mich getan hat, auf seine Erlösung für mich, dass er mein Papa im Himmel ist, dass ich nur in ein paar wenigen, weiß nicht, Augenblicken, Stunden, Jahren, aber in sehr kurzer Zeit bei ihm sein werde, in seiner Ewigkeit und völlig heil sein werde und völlig erlöst sein werde, dann kriegt mein Leben eine neue Perspektive. Und wenn wir die Augen aufheben können zum allmächtigen Gott und sagen können, Vater unser im Himmel. Das ist wunderbar. Seht hier im Vers 6, er ist ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen, ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Er ist ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen. Das heißt, ein Richter, der den Witwen Gerechtigkeit schafft. Es waren die benachteiligsten Menschen in der Gesellschaft damals in Israel, die Waisen, die keinen Vater hatten, der sie versorgt, und die Witwen, die keinen Ehemann hatten, der sie versorgt. Aber Gott ist ein Vater der Waisen, gerade der Ärmsten, der Benachteiligten. Er ist ein Richter der Waisen. Er ist der, der denen Recht schafft, die schwach sind. Ist nicht ein wunderbarer Gott? Er ist ein Vater der Waisen. Ich denke an meine Neffen, meine Nichte in Amerika, die ihren Papa verloren haben. Aber Gott ist ein Vater der Weisen. Gott ist ein Vater, der besser ist als jeder irdische Vater. Vielleicht hast du keinen guten irdischen Vater gehabt. Aber du hast einen wunderbaren Vater, einen perfekten Vater in Gott im Himmel. Und er möchte dein Papa sein. Und er ist dein Papa. Wenn du in Jesus bist. Und er ist ein Richter der Witwen. Er ist der beste Ehemann. Ich denke an meine Schwägerin, die ihren Mann verloren hat. Aber Gott ist ein Ehemann. Perfekter Ehemann. Im Vers 7, Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt. Er hat ein Zuhause für Einsame. Er hat uns zu einer Familie gemacht. Vielleicht hast du keine irdische Familie mehr, keine leibliche Familie, aber hier, wir sind Gottes Familie und er ist unser Papa und das ist sein Zuhause bei ihm. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück. Jesus hat es gesagt in der Synagoge in Nazareth, dass er gekommen ist, um Gefangenen Befreiung zu verkündigen. Das war Teil seines Dienstes. So bist du gefangen, vielleicht in deinem eigenen Denken, gefangen durch Drogen, durch schlechte Gewohnheiten, irgendwelche Abhängigkeiten. Jesus ist gekommen, um Gefangene zu befreien. Er ist für dich gekommen, um dich frei zu machen von dem, was dich bindet. Gott, glaube ich, möchte wirklich nur, dass wir von ihm abhängig sind und von nichts anderem in dieser Welt. Und er ist gekommen, um uns frei zu machen. Der Gefangene hinausführt ins Glück. Widerspenstige, jetzt haben wir wieder den Kontrast, jedoch bleiben in der Dürre. Leute, die rebellisch sind gegen Gott, die trocknen aus in ihrer Seele. die, die Gott ignorieren oder vernachlässigen oder rebellisch sind, die trocknen aus. Die ersten 7 Verse ein Lobpreis für Gott und dann die nächsten Verse, Verse 8 bis 20, erinnert an die Geschichte Israels mit ihrem Gott und dem, was Gott in ihrer Geschichte getan hat. Und das ist auch eine tolle Sache. Ich habe so ein stille Zeitbuch, dem ich in letzter Zeit sehr unregelmäßig was reinschreibe, aber wenn mich irgendeine Bibelstelle besonders anspricht oder wenn Gott was zu meinem Herzen spricht oder auch was Besonderes tut in meinem Leben, dann schreibe ich das da rein. Und das hilft dann manchmal, wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen oder durch so eine Wüstenzeit in unserem Leben, wo Gott ferne zu sein scheint und wir ihn vielleicht nicht gerade spüren, hilft mir zurückzuschauen auf das, was Gott schon getan hat in meinem Leben, mich zu erinnern und zu sehen, okay Gott, ja, du warst unheimlich treu und du wirst treu sein. Die Vergangenheit, unsere vergangene Erfahrung mit Gott kann eine Ermutigung sein für unser gegenwärtiges Leben mit Gott. Er ist ein lebendiger Gott und ihr alle habt das erlebt mit ihm. Wir können uns daran erinnern. Also hier, Gott, als du auszogst vor deinem Volk, als du einherschrittest durch die Wüste, bebte die Erde, auch troffen die Himmel vor Gott, dem vom Sinai, vor Gott, dem Gott Israels. Seht ihr, er ist der Gott, der wahre Gott, der Gott vom Sinai, der Gott Israels, der Gott, der sich hier in der Bibel offenbart. Er ist der wahre Gott und die Geschichte hier geht jetzt vom Auszug aus Ägypten, als Gott sein Volk befreit hat, bis zur Überführung der Bundeslade nach Jerusalem. Und hier haben wir einen Gott, der auszog vor seinem Volk, der sein Volk durch die Wüste führte, aus der Welt heraus in das verheißene Land. Die Welt ist ein, oder Ägypten ist ein Bild für die Welt. Das verheißene Land ist unser siegreiches Leben in Jesus. Es ist ein Land, wo noch Kämpfe sind, aber wir können siegreich sein in Jesus und sicher sein in ihm und Frieden haben, der Friede, der alles Verstehen übersteigt und Freude haben in Jesus. Das ist das verheißene Land, die Lebensqualität des ewigen Lebens, das wir in Jesus haben. Und Gott zog voraus vor seinem Volk. Gott geht uns voraus. Wir dürfen ihm nachfolgen. Die Jünger Jesu wurden seine Nachfolger genannt. Jünger bedeutet so viel wie Lehrling oder Nachfolger. Es ist wunderbar, dass wir nicht einen Gott haben, der uns irgendwie treibt, wie so ein Esel oder eine Kuh von hinten, sondern er ist ein Gott, der uns vorangeht. Und das hat er ganz besonders gemacht in Jesus Christus, oder? Hebräerbrief haben wir das gelernt, vor nicht allzu langer Zeit, dass Jesus das perfekte Abbild von Gott ist. Und er hat uns vorgelebt, wie man ein richtiges und gutes und heiles Leben lebt, wie man ein Leben in Beziehung mit Gott, dem Vater, lebt. Und wir dürfen ihm nachfolgen. Er geht uns voran, er ist der gute Hirte. Und sie hat sie geführt durch die Wüste und dann im Vers 9, die Erde bebte, am Sinai, als Gott das Gesetz gegeben hat. Gott hatte eigentlich das ganze Volk eingeladen, hoch auf den Berg zu kommen. Aber als die den Donner und die Stimme Gottes gehört haben, dann haben sie Schiss bekommen und haben gesagt, okay Mose, du geh für uns. Wenn uns noch ein 11. Gebot gibt, dann sind wir fertig. Dann ist es aus mit uns. Mose, du geh für uns und du verkündig uns den Willen Gottes. Aber es ist wörtlich passiert, die Erde hat gebebt vor Gott, Macht Gottes, Macht über die Natur gewalten. Vers 10, reichlich Segen gießt du aus, Gott, dein Erbland, wenn es ermattet war, hast du selbst es wiederhergestellt. Das ist unser Gott, reichlich Segen gießt du aus, das ist sein Herz. Gottes Herz ist, dich zu segnen. Das ist sein Herz. Es ist so sehr sein Herz, dass er Jesus für dich gesandt hat. Dass er für dich gestorben ist. Um deine Sünden zu entfernen. Das, was den Segen Gottes zurückhält. Das, was dich trennt von seinem Segen. Und im Epheserbrief Kapitel 1 heißt es, dass wir in Jesus Christus gesegnet sind mit allem geistlichen Segen, den der Himmel für uns hat. Es ist Gottes Herz, dich zu segnen. Aus Gnade. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil Jesus es für dich verdient hat. Nicht wegen dem, was du tust oder was du getan hast, sondern dem, was Jesus für dich getan hat. Und es bringt uns wieder einen wunderbaren Frieden, eine wunderbare Ruhe. Am Sonntag haben wir darüber gesprochen. Im Hebräerbrief, diese Ruhe, diesen Sabbat, der in Jesus erfüllt ist. In ihm können wir ruhen von unseren religiösen Werken. Und ich kann aufstehen morgens und ich kann Gottes Segen erwarten für diesen Tag, egal ob ich dazu gekommen bin, eine stille Zeit zu halten oder nicht. Egal ob ich in der Bibel 2 Verse gelesen habe oder 500 oder gar nicht. Egal ob ich gebetet habe oder nicht. Es ist nicht mehr abhängig von meiner Leistung. Sondern Gott wird uns segnen wegen Jesus, wegen dem, was er für uns geleistet hat. Und das ist so wunderbar, oder? In unserer Leistungsgesellschaft, wo man eigentlich nichts umsonst bekommt, wo man leisten muss, um geliebt zu werden, oft, ne? Diese bedingte weltliche Liebe. Wenn du mich liebst, dann liebe ich dich auch. Gott liebt uns bedingungslos. Und Jesus hat es für uns erkauft, seine Gnade. Unverdientes Geschenk. Und so können wir in Jesus aus diesem Sabbat herausleben, aus dieser Ruhe herausleben. Ich habe Versöhnung mit Gott. Ich kann ruhen in Jesus. Er hat mir seinen Frieden verheißen. Er hat mir seinen Segen verheißen. Und aus dieser Beziehung mit Gott gehe ich dann jeden Tag raus in diese Welt und bin sein Zeuge. Und tue gute Werke. Und dazu sind wir berufen. Dass wir Licht sind. Ihr seid das Licht der Welt. Und so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Dass wenn sie eure guten Werke sehen, dass sie Gott verherrlichen. Also wir sind berufen, gute Werke zu tun. Aber aus der Ruhe heraus. Wir haben zuerst den Sabbat und dann gehen wir raus in den Rest der Woche. Vom ersten Tag der Woche. Nicht umgekehrt. Wir müssen uns nicht erst zu Gott hin verdienen. Das hat Jesus für uns getan. Und das ist wunderbar. Vielleicht als Ergänzung zu dem, worüber wir am Sonntag gesprochen haben. Gott möchte dich segnen. Reichlichen Segen gießt du aus. Gott, dein Erbland, wenn es ermattet war, hast du selbst wiederhergestellt. Haben wir das nicht oft erlebt in unserem Leben? Wenn wir matt waren und müde waren, dass Gott uns wiederhergestellt hat. Wie es in Jesaja heißt, die Jünglinge ermüden und ermatten, aber die auf den Herrn vertrauen, die heben ihre Schwingen wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Gott möchte uns stärken. Deine Schar ist darin sesshaft geworden, in dem Erbland, das Gott ihnen verheißen hat. Du sorgst in deiner Güte für die Elenden, oh Gott. Seht, ein gütiger Gott, der sich wieder kümmert um die, die elend sind. Die Schwachen, die Kranken. Die, denen es nicht gut geht. Und haben wir das nicht auch oft erlebt? Ich weiß, ich kann das bezeugen. Gerade in den Zeiten, wo es mir am schlechtesten ging, war Gott mir am Nasen. Und er war da. Und er hat mich getragen. Wie diese Geschichte von den Fußspuren. Wo sich der eine Typ beschwert bei Gott und die Fußspuren seines Lebens sieht im Sand. Und sagt Gott, wir sind immer zu zweit durchs Leben gegangen, immer 2 Fußspuren. Aber in meiner schwierigsten Zeit, da ist nur eine, warum hast du mich verlassen? Und Gott sagt zu ihm, mein Kind, ich habe dich nicht verlassen, ich habe dich getragen. Das ist unser Gott. Wenn du durch eine schwierige Zeit gehst, lass dich tragen von ihm. Wenn du das Gefühl hast, ich kann nicht mehr weiter. Ist okay, aber er kann. Lass dich tragen von ihm. Er erneuert unsere Stärke. Wenn wir ermattet sind, er stellt uns wieder her. Er hat Güte für uns. Er ist so ein guter Gott. Güte, das ist so ein schönes Wort. Güte spricht von Freundlichkeit. Von jemandem, der dir absolut wohlgesonnen ist. Das ist Güte, das ist unser Gott. Der Herr erlässt einen Ausspruch, Siegesbotinnen, eine große Schar. Die Könige der Heere fliehen, sie fliehen. Hier von der Auszug aus Ägypten zur Einnahme des verheißenen Landes. Könige, die Heidnischen sind vor ihnen geflohen. Und auf der Stätte des Hauses verteilt man Beute. Wollt ihr zwischen den Hürden liegen? Das ist wahrscheinlich ein Bezug auf die Richterzeit, als Barak nicht mit Deborah ausziehen wollte. Also Gott sagt, hey, bleibt nicht liegen, seid aktiv in den Kampf, in dem wir sind, weil es gibt Beute. Wir sind siegreich. Auf der Stätte des Hauses verteilt man Beute. Vers 14, die Flügel einer Taube mit Silber überzogen und ihre Schwungfedern mit grün-gelbem Gold. Vielleicht ein Bild hier für die Schmuckstücke, Schmucksteine, die sie erobert haben als Beute. Hey, wir sind behangen wie Tauben. Leuchtet es hier mit Silber und grün-gelbem Gold. Wenn der allmächtige König im Land zerstreut, schneidet auf dem Salmon. Manche Übersetzungen übersetzen, dass er den Schnee vertreibt auf dem Salmon. Also Gott, wenn Gott in den Kampf eintritt und wenn Gott hier eingreift, dann ist es wie wenn er Schnee verwehen lässt oder so schnell wie es schneit oder wie der Schnee wieder weg ist, egal wie man das Bild sieht, so schnell kann Gott die Dinge ändern, wenn er eingreift. Und das ist der Schlüssel für unser Leben. Bring Gott in deine Situation. Bring Gott in deinen Kampf. Und es verändert die Dinge, was immer dein Kampf gerade ist. Ob es ein geistlicher Kampf ist, mit Kampf mit Versuchungen, Kampf gegen eine schlechte Gewohnheit, gegen Sucht, gegen dein eigenes Fleisch, bring Gott rein. Und er kann die Dinge verändern von einem Moment auf den nächsten. Gott macht den Unterschied, wenn der allmächtige Gott für uns ist. Ein Berg Gottes ist der Berg Basans. Ein gipfelreicher Berg ist der Berg Basans. Das Gebiet von heutigen Jordanien, auf der anderen Seite des Jordans, dieses Gebirge. Warum lauert ihr neidisch, ihr gipfelreichen Berge, auf den Berg, den Gott zu seinem Wohnsitz begehrt hat, Berg Zion? Ja, der Herr wird dort wohnen, für immer. Man kann schon neidisch sein, oder? Wenn man Gott nicht kennt. Und man jemanden sieht, der in Gemeinschaft mit Gott lebt. Diese wunderbare Lebensqualität, die wir haben in Jesus. Und ich hoffe, dass wenn Menschen unser Leben sehen, dass sie ein bisschen neidisch werden und zu fragen beginnen. Hey, was hast du, was ich nicht habe? Das hat mich angezogen, als ich Menschen getroffen habe, die Jesus wirklich gekannt haben. Und ich war so leer in meinem Herzen, obwohl ich alles hatte, was die Welt zu bieten hatte. Und ich habe Menschen getroffen, die wirklich, ja, Gott kannten, mit ihm geredet haben, ihn erfahren haben, von erhörtem Gebet berichtet haben. Auch in schwierigen Zeiten, die einen Trost hatten in schweren Zeiten und erzählen konnten, wie Gott mit ihnen war. In schwierigen Zeiten. In dieser Zeit habe ich zum Beispiel einen Vortrag von Richard Wurmbrand gehört, der 16 Jahre lang in Rumänien im Gefängnis war und gefoltert wurde für seinen Glauben. Hat ein Buch geschrieben, Gefoltert für Christus, seine Erfahrung da niedergeschrieben. Aber der Mann hatte was, was ich nicht hatte. Der hat gestrahlt, der hat was ausgestrahlt von Gottes Gegenwart in seinem Leben. Oder die Joni Erickson habe ich auch mal gesehen. Da hat ein Freund mich auch mit geschliffen, eine Frau, die im Rollstuhl sitzt und wirklich nur den Kopf bewegen kann. Und ich weiß nicht, ob ich je jemanden getroffen habe, der mehr Freude ausgestrahlt hat als diese Frau. Das ist unglaublich. Eine Lebensqualität in ganz schwierigen Umständen. Ewige Lebensqualität. Und all diese Dinge, das waren so Schritte auf dem Weg zu Jesus für mich. Das war was, was mich angezogen hat. Dieses Zeugnis. Und das Volk Israel sollte natürlich so ein Licht sein für die umliegenden Nationen. Also diese Berge, wenn er hier von Bergen spricht, die neidisch sind auf Zion, das spricht natürlich nicht von Bergen, sondern bildhaft von Völkern, von Menschen, die die Gegenwart Gottes in seinem Volk sehen und die eifersüchtig werden drauf und sagen, wow, das ist besser als unsere Götter. Wir wollen auch diesen Gott haben. Und Jesus hat uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid diese Stadt, die auf einem Berge liegt. Und wir dürfen Licht sein für ihn heute. Das können wir nicht aus eigener Kraft produzieren, irgendwie zu sagen, hey, jetzt produziere ich Gottes Frieden in meinem Leben und jetzt produziere ich Freude oder jetzt produziere ich irgendwelche guten Werke. Ich produziere Liebe in mir. Nee, das können wir uns nur schenken lassen. Das ist eine Frucht, die wächst. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, hat Jesus gesagt in Johannes 15. Bleibt in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr viel Frucht. Das ist der Schlüssel. Wie gesagt, bring ihn in dein Leben, bring ihn in deine Umstände und das macht den Unterschied. Die Wagen Gottes sind 10.000 mal Tausende Erhabenheit. Der Herr ist unter ihnen, Sinai im Heiligtum. Hier die Macht Gottes erinnert mich an die Begebenheit, ich glaube 2. Könige 6, als Elisa und sein Diener in der Stadt gefangen war und waren belagert von einer riesigen Armee und der Diener hat es mit Angst zu tun bekommen und dann hat Elisa gebeten und hat gesagt, Gott, öffne ihm die Augen und plötzlich konnte er geistlich klar sehen und hat gesehen, die ganze Stadt oder sie waren umgeben von feurigen Streitwagen, von Gottes Engel, von Gottes Macht. Das ist auch wahr für uns. Wenn Gott mit uns ist, dann wer kann gegen uns sein? Dann sind wir in der Überzahl. Egal, wer gegen uns ist. Die Wagen Gottes sind 10.000 mal Tausende Erhabenheit. Der Herr ist unter ihnen. Vers 19, du bist hinaufgestiegen zur Höhe. Du hast Gefangene weggeführt, hast Gaben empfangen bei den Menschen. Und sogar Widerspenstige sind bereit, sich ja Gott zu unterwerfen. Das ist jetzt ein Bild von so einem Triumphzug, von einer siegreichen Armee, als Israel diese Völker in Kanaan unterworfen hat, als sie hinaufgezogen sind hier zu Zion, hinaufgestiegen zur Höhe, da hast du Gefangene weggeführt, hast Gaben empfangen bei den Menschen, hier Siegesbeute. Sogar Widerspenstige sind bereit, sich Jahwe zu unterwerfen, die Feinde mussten Tribut zahlen. Ist auch ein prophetischer Vers hier. Eigentlich so ein Übergangsvers. Hat gesprochen über Gottes machtvolle Wirken in der Vergangenheit und jetzt, die nächsten Verse wird er darüber sprechen, über Gottes machtvolles Wirken in der Gegenwart. Das ist so ein Übergangsvers, ist auch prophetisch. Wir finden diesen Vers oder einen Bezug auf diesen Vers im Epheserbrief Kapitel 4. Spricht von Jesu Menschwerdung, der hinabgestiegen ist und seiner Auferstehung. Und auch er wird die Gefangenen gefangen führen. Die gefangen waren durch den Tod, sind befreit zu ewigem Leben in Jesus. Vers 20, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag. Sieht er Tag für Tag. Das können wir uns zu Herzen nehmen. Gepriesen sei der Herr Tag für Tag. Ist den Herrn heute schon gepriesen? Hoffentlich, als wir gesungen haben vorhin. Aber Tag für Tag, dass wir uns täglich auf Gott ausrichten und ihn preisen, ist ein gutes Muster. Tägliche Beziehung. Selbe sehen wir im Vater unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Heute. In der Bergpredigt. Sorgt euch nicht ums Morgen. Der heutige Tag hat Sorgen genug. Mit denen geht zu Gott. Heute. Die Bibel betont die tägliche Beziehung mit Gott. Am Sonntag haben wir darüber gelesen, dass Gott sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute. Es geht immer um das Heute. Lebt nicht in der Vergangenheit als Christ. Vor 20 Jahren, als ich mich bekehrt habe, da hat Gott das und das getan und da hat er mich befreit, da hat er mich geheilt. Okay, 20 Jahre, das ist toll, aber wie ist deine Beziehung heute mit ihm? Wie stehst du heute mit ihm? Das ist, worauf es ankommt. Auf das Heute. Hast du ihn heute schon gepriesen? Heute schon im Gebet dein Herz zu ihm hochgehoben? Heute schon Gemeinschaft gehabt mit ihm? Heute ihm vertraut? Gepriesen sei der Herr Tag für Tag. Er trägt für uns Last. Gott ist unsere Rettung. Jesus hat gesagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch Ruhe geben. Er trägt unsere Last. Wir dürfen sie zu ihm bringen. Im Gebet. Er trägt uns Last. Gott ist unsere Rettung. Er ist unser Retter in Jesus Christus. Gott ist unser Gott der Rettungen und in der Macht des Herrn, hier groß geschrieben, auch das ist wieder Yahweh, J-H-W-H, der Gottesname, der Bundesname Gottes. Und in der Macht des Herrn stehen die Auswege vom Tod. Er ist ja der Befreit und wir können das wirklich wörtlich nehmen. Gott ist der Einzige, der einen Ausweg hat aus dem Tod. Jesus ist der Einzige, er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist das Leben, er ist der einzige Ausweg aus dem Tod, aus dem geistlichen Tod, vor allem auch der die Trennung von Gott ist. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Dann hat er gesagt, glaubst du das? So mächtig ist unser Gott. Gott ist unser Gott der Rettungen und in der Macht des Herrn stehen die Auswege vom Tod. Er hat den Tod besiegt. Vers 22, gewiss, Gott wird zerschmettern das Haupt seiner Feinde, den Haarscheitel dessen, der da wandelt in seinen Verschuldungen. Und mancher Scheitel hat mehr Haare als andere. Aber Gott ist mächtig und Gott wird der Sieger sein über alle seine Feinde. Wie gesagt, am Ende wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und Gott wird Sünde richten. Er hat unsere Sünde gerichtet in Jesus, aber wenn wir das nicht annehmen wollen, dann werden wir gerichtet werden für unsere Schuld. Und da kann man sich den Vers 22 zu Herzen nehmen. Ich möchte nicht in der Situation sein. Ich möchte lieber ein Freund oder ein Kind Gottes sein, als ein Feind Gottes am Tag des Gerichts. Lieber versöhnt sein durch Jesus Christus mit Gott dem Vater. Der Herr sprach, ich werde zurückbringen aus Basan, zurückbringen aus den Tiefen des Meeres, also sein Volk befreien. Das Meer war oft ein Bild für die Heiden. Damit du deinen Fuß in Blut badest, die Zunge deiner Hunde von den Feinden ihr Teil habe. Könnt ihr auswendig lernen, euch übers Bett hängen. Ein wunderschöner, poetischer Vers. Spricht hier über Sieg, über die Feinde. Vers 25, jetzt haben wir diese Prozession, die beschrieben wird. Gesehen haben sie, die Feinde, deine Umzüge, oh Gott. die Umzüge meines Gottes, meines Königs ins Heiligtum. Voran gingen Sänger, danach Saitenspieler, die Gitarristen, inmitten Tamburin schlagender Mädchen, Schlagzeugerinnen. Preis Gott in Versammlungen des Herrn, die ihr aus dem Quell Israel seid. Preis Gott. Und wieder in Versammlungen. Mir fällt es auf, dass wir in letzter Zeit so oft Stellen haben, die davon sprechen, wie wichtig es ist, dass wir in Gemeinschaft sind. In der Versammlung Gottes, in der Gemeinde. Das ist so wichtig für uns Christen. Es ist so ungesund, wenn Christen alleine da draußen irgendwo rumschweben. Wir brauchen einander. Gott preisen in der Versammlung. Das ist Gottes Plan für uns. Gemeinschaft, Gemeinde, das war seine Erfindung. Es ist wichtig, dass wir regelmäßig zusammenkommen im Gottesdienst. Preist Gott in Versammlungen des Herrn, die ihr aus dem Quell Israel seid. Und wir dürfen Teil von diesem Quell Israel sein. Oder im Römerbrief haben wir ein anderes Bild, ein Bild von dem Ölbaum, in dem wir eingepflanzt sind. Das geistliche Israel, dieser Ölbaum, die Gläubigen an Gott in der ganzen Geschichte. Und die aus dem Volk Israel, die ungläubig sind, werden ausgerissen, steht im Römerbrief, aber die von den Heiden, die in Jesus gläubig werden, die werden eingepflanzt in diesen Ölbaum und die dürfen Anteil haben an dieser Quelle, von der hier die Rede ist, an der Lebensquelle, Anteil an Gottes ewigen Leben, an seinem Segen für uns. Das sind Benjamin, der Jüngste, ihr Herrscher, die obersten Judas, ihre lärmende Menge, die obersten Sebulons, die obersten Naphtalis, die zwei Stämme, die am südlichsten wohnen und die zwei Stämme, die am nördlichsten wohnen im Land Israel, beschreibt hier diese Prozession, die die Bundeslade hinaufgebracht hat nach Jerusalem. Entbiete Gott deine Macht, Gottes Macht, die du für uns gewirkt hast, von deinem Tempel über Jerusalem. Könige werden dir Geschenke bringen. Schild das Tier des Schilfs, die Schar der Starken mit den Kälbern der Völker, tritt denen entgegen, die nach Silber rennen, zerstreue die Völker, die Lust haben am Krieg. Klingt ein bisschen komisch, wenn wir das so lesen, aber das ist alles parallel, da hilft uns der hebräische Parallelismus. Also er sagt, steh gegen diese Völker, gegen diese Könige, die Lust haben am Krieg, die gegen Israel ankämpfen wollen. Es werden kommen große Sachen aus Ägypten. Äthiopien soll seine Hände ausstrecken zu Gott. Ihr Königreiche der Erde singt Gott, spielt dem Herrn, ihm, der einherfährt auf den Himmeln der Vorzeit, der vor allem war. Siehe, er lässt seine Stimme erschallen, eine mächtige Stimme. Allmächtige Gott. Es ist nicht cool, wenn wir hier Gottes Wort studieren, dass diese allmächtige Stimme ist, diese mächtige Stimme Gottes, die wir nicht hörbar hören dürfen, aber doch den Inhalt von dem, was er sagt. Wir dürfen Gottes Stimme hören. Deswegen ist Gottes Wort so machtvoll. Kommenden Sonntag werden wir darüber sprechen, über die Kraft von Gottes Wort in unserem Leben. Und hier auch prophetisch, denke ich. Ägypten und Äthiopien sollen ihre Hände ausstrecken zu Gott. Wahrscheinlich im Lobpreis oder im Gebet gemeint hier. Ihr Königreiche der Erde singt Gott. Vielleicht erfüllt am Pfingsttag, als Leute aus der ganzen Welt, aus der ganzen damaligen Welt, bekannten Welt, in Jerusalem versammelt waren. Und 3000 haben sich bekehrt und was für eine Volksmenge das gewesen sein muss, die hier ihre Hände zu Gott aufgehoben haben und ihn angebetet haben, erfüllt in der Gemeinde. Furchtbar bist du Gott. Wunderbar, ehrfurchtgebietend aus deinem Heiligtümern her, der Gott Israels, er ist es, der Stärke und Kraft gibt dem Volk. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Kraft, die von Gott kommt. Der Gott Israel ist es, der Stärke und Kraft gibt seinem Volk. Bei ihm können wir suchen, nicht bei uns selbst. Wir sind sehr schwache Menschen. Aus mir selbst habe ich sehr wenig Liebe und sehr wenig Geduld und all diese anderen schönen Dinge, die Gott in unser Leben bringen will. Aber bei ihm ist Kraft. Und meiste Kraft braucht man zumindest aus meiner Erfahrung, um meinen eigenen Schweinehund zu überwinden. Hier mein eigenes Fleisch. Da brauche ich Kraft. Kraft zu lieben. Kraft, geduldig zu sein. Kraft, Versuchung zu widerstehen. Seine Kraft, die uns befreit aus allem, was uns bindet, von dem wir vorhin gelebt haben. Seine Kraft, aufzustehen manchmal morgens. Weiterzugehen, wenn ich enttäuscht wurde. Das ist die Kraft, die Gott uns verheißt. Der Gott Israels ist es. Er ist die Quelle. Er ist es, der Stärke und Kraft gibt dem Volk. Gepriesen sei Gott. Amen. Und Vater, das wollen wir jetzt tun. Wir wollen dich preisen. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen dir sagen, du bist Gott. Und wir wollen dein Volk sein. Wir wollen zu dir gehören. Es ist uns so eindrücklich hier vor Augen gehalten, wer du bist. Dass du der allmächtige Schöpfer Gott bist. Und dass du uns vor Augen gehalten, dass es zwei Gruppen von Menschen gibt, die dich ablehnen, deine Feinde, und die werden gerichtet werden. Es ist furchtbar, in die Hände des allmächtigen Gottes zu fallen, aber auf der anderen Seite die, die gerettet sind und die zu deinem Volk gehören und die gesegnet sind in dir, die von Feinden zu Kindern geworden sind und zu Freunden, und das ist eine wunderbare Sache. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns die Augen geöffnet hast, und ich bitte dich, Herr, dass du allen Menschen die Augen öffnest, dass sie zu dir finden, Herr. Und Vater, gib uns ein Herz, dich zu preisen. Wir wollen uns entscheiden, dich zu preisen als den allmächtigen und wunderbaren Gott. Schenk uns das und erfüll die von uns mit Kraft, die sich gerade schwach fühlen. Halt uns nahe bei dir, Jesus. Du bist unsere Hoffnung.